Es ist ja auch die Frage, wenn wir eine KI bauen, wessen Werte gehen da jetzt rein? Gehen da die Werte von allen 7, 8 Milliarden Menschen, die wir auf der Erde haben, mit rein? Geht da die Werte von uns Deutschen mit rein, weil wir deutsche KI bauen? Gehen da die Werte von den Software-Developern rein? So, was für Werte gehen da rein? Kommen da die Menschenrechte mit rein oder kommen da die Marktmechanismen mit rein? Was sind sozusagen die Werte, die wir da reintun?
Mahlzeit.
Hallo meine liebe Salon 5 Zuhörerschaft, mein Name ist Aref und für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Jugendreporter bei Salon 5. Heute haben wir ein wirklich spannendes Thema für euch. Wir alle kennen sie, ChatGPT, Perplexity und viele andere Anwendungen, die mittlerweile aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Doch mit diesen vielen Möglichkeiten kommen auch Risiken, über die wir unbedingt sprechen sollten. Ich habe heute das Vergnügen, mit Benjamin Balde, einem Experten für künstliche Intelligenz, zu sprechen. Wir klären, was es Alignment-Problem ist und warum es für uns alle wichtig ist. Bleib dran, es wird spannend. So, ich würde dann vorschlagen, Benjamin, du kannst dich dann gerne vorstellen, wer du eigentlich bist, was du so machst und ja.
Okay, ja, ich bin Amir Benjamin Balde, kurz Ben. Ich bin 22 Jahre alt, ich habe studiert, BWL auf Englisch und VWL. Ja, ich habe gegründet, das schon vor gut 4, 5 Jahren. Zwischenzeitlich auch verschiedene andere Projekte gemacht, bin in verschiedenen Vereinen aktiv. Aber ein Thema, was mich jetzt seit 3 Jahren stark begleitet, ist so das Thema künstliche Intelligenz, vielleicht auch die ethische Nutzung von Technologie. Ich bin so seit 3 Jahren auf den Hype-Train auch ein bisschen mit aufgesprungen, ganz als ChatGPT 3.5 neu draußen war. Ich gehöre auch ein bisschen zu den Early Adoptern. Mein damaliger guter Kollege Paul hat mir GPT-2 sogar schon gezeigt. Damals aber noch weniger beeindruckend, als die heutigen Systeme alle sind. Und ich glaube, es gibt zu jeder neuen Technologie auch neue Verantwortungen, die mit dazu kommen. Und ich glaube, wir diskutieren viel in Deutschland über Möglichkeiten, Capabilities, wie wir wieder aufholen müssen. Aber ich glaube, wir sprechen wenig über die Risiken, die mit Techniken auch dazu kommen. Deswegen freue ich mich, dass ich heute vielleicht mal ein bisschen was zum Alignment-Problem sagen kann.
Ja, es freut mich auf jeden Fall. Auf jeden Fall, KI ist ein sehr spannendes Thema und das betrifft uns alle auf jeden Fall. Aber die Frage ist ja die, dass wir halt, sag ich mal, KI so als, ja, diese Chat-Anwendungen halt kennen meistens. Ja. Also vor allem jetzt durch den Hype, der jetzt auf jeden Fall im Trending ist. Aber wie du schon bereits erläutert hast, dass es ja, sag ich mal, auch im Vorhinein auch KI-Anwendungen gab. Und ja, kannst du uns vielleicht erklären, was so künstliche Intelligenz so eigentlich ist, also was es für uns überhaupt für eine Bedeutung hat.
Ja, gerne. Also bei den heutigen Formen von künstlicher Intelligenz, also wenn wir ganz weit zurückgehen, kann man sozusagen als die erste Form von künstlicher Intelligenz wahrscheinlich simple Algorithmen nehmen. Auch vieles, was heute künstliche Intelligenz genannt wird, sind eigentlich nur Algorithmen. Andersherum gibt es das Ganze natürlich auch. Die heutige KI basiert auf Machine Learning. Wir haben große Datensets von allen möglichen. Damals hat man viel im Bereich mit Bilderkennung zum Beispiel gemacht, Image Classification. Da haben wir große Datensets von Bildern. Da gab es ein wunderschönes Datenset, habe ich auch noch letztens nochmal drüber gelesen, aus den 2000er Jahren, wo man einfach alle Sachen von den Zeitungen gescrapt hat. Also man hat sich einfach angeguckt, okay, was für Personen sind denn auf den Zeitungen drauf, und hat Datensets erstellt und hat die dann frei verfügbar gemacht, sodass man hat eine Funktion, ne, kennt man aus Mathematikunterricht vielleicht, und man versucht sozusagen den Fehler, den die Maschine macht, zu minimieren. Das heißt, es gibt verschiedene Systeme, ne, es gibt Supervised Learning und Unsupervised Learning. Bei dem einen versucht man ein bisschen, dass die Maschine selbst die Pattern herausfindet. Bei dem anderen sitzt noch ein Mensch praktisch im Loop und definiert Ziele voraus. Sodass man dann halt ein klassifiziertes Datenset hat, wo du dann zum Beispiel Tags dazu hast. Dann steht bei dem Bild mit daran, dass es eine Biene ist. Oder dann steht da mit daran, dass es eine Frau ist oder sonst irgendwas. Und ja, da ergeben sich schon ganz, ganz viele Probleme. Zum Beispiel dieses gerade eben erwähnte Datenset aus den 2000er Jahren hatte tatsächlich doppelt so viele Bilder von George W. Bush drin wie von allen schwarzen Frauen insgesamt. Das heißt, am Ende das Produkt, die Maschine, die du damit trainiert hast, war am Ende wahrscheinlich mehr ein George Bush-Erkennungssystem als ein wirklich sehr gutes Gesichtserkennungssystem. Das ist schon direkt ein Punkt, wo Daten das Endprodukt dann halt mitgestalten und dann auch wieder die Frage ist, ne, was für Daten geben wir mit rein und wie trainieren wir auf diesen Daten? Ja, deswegen finde ich das Thema auch unter anderem so spannend.
Ja, da kommen wir auch gleich, darüber werden wir auf jeden Fall später zu sprechen kommen, vor allem beim Alignment-Probleme, was es da für Probleme aussehen könnte. Ich habe natürlich auch Fragen für, vorbereitet, natürlich, um dann halt, sag ich mal, unsere Zuhörerschaft auch bei dem spannenden Einblicken halt, sag ich mal, beide Seiten zu präsentieren. Und ja, aber jetzt so im Alltag, was begegnet uns? Also wir haben ja schon bereits geredet von ChatGPT, Perplexity und den jeweiligen Anwendungen, aber was macht es so im Alltag aus? Weil ich kenne zum Beispiel, dass wir halt, ja, vor allem in der Arbeitswelt nutzen die das halt noch so sogar verstärkt. Und bei den ganzen Microsoft-Anwendungen, vor allem Copilot, ist da auf jeden Fall, sage ich mal, Vorreiter. Also die ganzen Microsoft-Anwendungen, die funktionieren ja mittlerweile fast nur noch mit Copilot. Also und das wird halt auch, sag ich mal, integriert, damit man halt Arbeitsabläufe ein bisschen effizienter macht und ja.
Also in unserem Alltag begegnet uns das, glaube ich, überall mittlerweile. Also so, du gehst auf die Straße und du siehst ein Auto von Tesla. Das Auto von Tesla, ne, funktioniert auch mit künstlicher Intelligenz. Wir haben in Deutschland sind wir jetzt noch nicht so fortschrittlich wie in Amerika, was das angeht, aber in Amerika hast du schon Unternehmen wie Waymo, die komplett driverless Driving machen. Also du hast nicht mal mehr einen Menschen, der drin sitzt. Ich glaube, es gibt verschiedene Levels bei diesem autonomen Fahren. Wir befinden uns jetzt hier in Deutschland immer noch nicht auf diesem Level 4, wo man halt wirklich keinen Menschen mehr braucht, wo du autonome Robotaxis hast, aber wir bewegen uns halt langsam dahin. Dein Social Media Feed, der wird nicht von einem Menschen per Hand ausgewählt, der wird auch nicht mal algorithmisch bestimmt, der wird tatsächlich de facto mit einem KI-System trainiert. Dieses KI-System ist dann halt dazu in der Lage, gut abzugleichen, dein Nutzerprofil zu nehmen, deine Interaktion auf der Plattform zu nehmen und danach halt mit Hilfe von, in Anführungszeichen, Mathematik herauszufinden, was hält dich denn länger auf der Plattform oder halt, was ist das Ziel der Plattform? Bei Facebook ist es zum Beispiel Engagement, also dass du mit den Posts von den Leuten interagierst. Das ist auch ein bisschen diese Outrage-Machine, die wir ja vielleicht auch von Facebook zum Beispiel kennen.
Das ist ja dieser Algorithmus, der eigentlich so allzeit bekannt ist und dort, wo dann halt, sag ich mal, die gleichen oder ähnliche Inhalte halt vorgeschlagen wird, die einem auf jeden Fall gefallen könnten.
Und das ist heutzutage alles KI gesteuert. Also KI läuft bei deinem, wenn du mit einem Apple-Handy oder mit auch einem Google Pixel oder so ein Bild machst, sind da mehrere Systeme von KI dazwischen geschaltet, die Noise Reduction machen, also irgendwie störende Elemente aus dem Bild rausnehmen, die die Tiefenschärfe anpassen, die Gesichtserkennung machen. Das ist alles auch mittlerweile KI gesteuert. Und das ist so weit integriert, das bemerkst du gar nicht. Du drückst nur auf Klick, das Bild wird gemacht und es sieht gut aus.
Ja, ich hatte, glaube ich, gestern noch ein Beispiel tatsächlich. Da war ich auch sehr verblüfft. Ich war noch abends unterwegs und habe dann halt den Vollmond gesehen und wollte dann halt ein Foto machen und das dann so reinzoomen und dann hat er sich irgendwie so automatisch dann angepasst. Und ja, das ist, glaube ich, auch eine AI auf jeden Fall eine, ja, ein nützliches Tool, aber dass man halt, sag ich mal, auch die bildliche Verhältnisse anpasst.
Richtig, richtig. Das sind ja so diese ganzen Vorteile, die sich irgendwie aufeinander stapeln. Besonders wenn du so Abläufe hast, wo immer wieder alle Menschen dieselben Interaktionen machen, ne, und du eine Möglichkeit hast, die Daten dafür zu sammeln, dann ergibt es sich eigentlich sehr schnell daraus, hey, okay, wir nutzen die Daten, um ein System darauf zu trainieren, damit die Leute halt noch besser XYZ als ihr Ziel erreichen können.
Ja, apropos das mit den autonomen Fahren tatsächlich, ich fand das halt auch interessant. Ich war, glaube ich, in San Francisco unterwegs und dort ist das gang und gäbe. Also man sieht das wirklich an jeder Ecke, dass dort irgendwelche Autos dann halt autonom fahren, ohne Fahrer. Aber dort sitzt immer hinten einer, der dann halt irgendwie das System da überwacht, um halt irgendwie, sag ich mal, neue Datensätze rauszuziehen und die KI dann halt besser zu trainieren.
Ja, das ist auch so momentan ein kleiner Flaschenhals, Bottleneck, wie man ja im Englischen sagt. So ein bisschen, woher kriegen wir mehr Daten? Wir haben jetzt schon irgendwie die größten Chatmodelle alle auf dem gesamten Internet trainiert. Ne? Wir scrapen Reddit, wir scrapen Facebook, was auch immer, Blogbeiträge, Foren. Woher kriegen wir neue Daten? So ein bisschen Ansatz dafür sind synthetische Daten oder halt so die Erschließung von neuen Datenfeldern. Also sei es jetzt, dass du dir auf, ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, es gibt Amazon mTurk, das ist im Endeffekt,
Kenne ich nicht, nee, sag mir nichts.
das heißt Mechanical Turk. Im Endeffekt, was du da machst, ist, du kannst für so einen kleinen Geldbeitrag 1000 Interaktionen von einem Menschen haben. Das heißt zum Beispiel, du bezahlst 10 Euro, 10 Dollar und dann hast du einen Menschen, zum Beispiel aus Indien, der klassifiziert dir Tausende, Zehntausende Bilder. Und solche Methoden werden momentan sehr genutzt dazu, neue Datensets halt zum Beispiel zu kreieren, die halt von Menschen gemacht sind. Ja, dann gibt es synthetische Datensets. Das heißt, wir bauen eine KI, die für die KI neue Daten produziert. Ja, das hat natürlich auch ein paar Probleme an für sich, aber können wir vielleicht gleich nochmal eintauchen. Und dann halt so, wie du es gerade schon beschrieben hast. Also am Anfang beim autonomen Fahren hat man erstmal nur auf dem ganzen Daten trainiert von, wir haben Dashcams, wir haben Kameras in Autos, wir haben Autos rumfahren lassen, wir haben Menschen sind gefahren. Und jetzt braucht man halt als nächstes Level für das Datenset, brauchst du ja eigentlich, okay gut, das System ist stabil genug, es kann fahren, jetzt müssen wir das System mal fahren lassen, aber da muss immer noch ein Mensch hinten sein, der dann zum Beispiel aufschreibt, ah okay, da war ein Fehler oder das System hat hier und da versagt. Sodass man es dann schon wirklich alleine fahren lässt, aber man muss halt das Datenset jetzt erweitern. Ne? Bis man dann irgendwann an einem Punkt ist, wo man sehr, sehr wahrscheinlich sagen kann, okay, die Maschine fährt jetzt 99,99% so sicher wie ein Mensch oder vielleicht schon besser als ein Mensch, wo man dann wahrscheinlich diese Transformation haben wird, dass man diese Autos alle loslässt und die dann noch mehr Daten sammeln können und sich dann nochmal weiter alle darauf verbessern können. Plus, du hast ja einfach diesen Skaleneffekt. Ich habe 1000 Autos, die am Rumfahren sind und jedes einzelne Auto lernt von jedem anderen Auto. Das gibt's ja bei Menschen nicht. Wenn du am Autofahren bist, deine Schwester weiß danach nicht, wie man besser Auto fährt, geschweige denn irgendjemand anderes auf der anderen Seite des Globus in Indien. Bei Tesla ist das so. Ein Tesla, der in Indien fährt, der hilft dabei, den Tesla, der auch in Deutschland ist, zu trainieren, auch wenn die Straßengegebenheiten vielleicht anders sind. So, da gibt es Synergieeffekte und Skaleneffekte, die wir halt einfach als Menschen so alleine stehen einfach nicht haben. Deswegen gibt es da auch so ein kleines exponentielles Wachstum.
Ja, also es ist eigentlich im Prinzip alles zu digitalisieren. Also dort, wo Digitalisierung stattfindet, ja. Dort wird auch AI genutzt, ne?
Richtig. Ist auch so ein Kostenfaktor, ne? Am Ende des Tages kostet dich ein Mensch, einen Uber-Driver, der kostet dich Geld, ne?
Ja.
Der Uber-Driver, der kostet mich, ja, okay, für meinen Lift vom Hauptbahnhof, ne, bis zu mir nach Hause muss ich 12 Euro bezahlen. Irgendwann werden wir an dem Punkt sein, wo es einfach günstiger ist und der Punkt wird, denke ich mal, in den nächsten 10, 20 Jahren kommen, dass du einfach das autonome Auto hast, wo nur die Spritkosten in Anführungszeichen bezahlt werden, die kleinen Softwarekosten, die du halt hast, und es dann einfach ökonomischer wird für den Endverbraucher, hey, okay, gut, bestelle ich mir halt dieses Driverless-Taxi, so, wenn die Leute halt nicht zu viel Wert auf die wunderbare Konversation mit ihrem Uber-Fahrer legen, kann man eigentlich schon sagen, dass das wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird. Ich glaube, das sind so ein bisschen diese Marktmechanismen. Das ist so ein bisschen dieses auch derselbe Gedanke, der ja beim Outsourcing antritt. Du willst immer den günstigsten Preis haben. Ne? Das ist unser kapitalistisches System, in dem wir gerade noch sind.
Ja.
Und das führt halt einfach dazu, dass überall, wo Kosten gespart werden, spart sich das Individuum halt Kosten.
Genau, das stimmt. Also generell, ich sag mal auch so, die deutsche Mentalität legt ja auch eigentlich Wert, dass man halt so kostengünstig alles hat, ja, definitiv. Ja, mit der zunehmenden Digitalisierung gibt es aber auch neue Möglichkeiten, aber auch neue Risiken, ne? Ja, welche Risiken siehst du in der Entwicklung von KI? Also was sind so die Standpunkte, die von Kritikern geäußert werden könnten?
Ja, das ist dieses Alignment-Problem, was du auch schon vorhin benannt hast, ich auch. Es ist im Endeffekt, wie können wir dafür sorgen, dass die KI wirklich das macht, was wir wollen. Und da gibt es jetzt, das ist ein großer Themenkomplex, ne? Der wird schon seit 20, 30 Jahren gut diskutiert. Wenn man in die Philosophie geht, dann wird das Thema auch schon 2000, 2500 Jahre diskutiert.
Das sind ja diese ethischen Fragen, richtig, diese moralischen Fragen. Okay, na gut, ab wann ist jetzt ein Mensch, kann er sich auf die Maschine wirklich komplett verlassen, richtig, oder nicht? Das ist ja auch wieder so eine Sache.
Richtig. Es fängt erstmal dabei an zu definieren, was ist dein Ziel? Und jetzt haben wir leider das Problem, dass Menschen ganz häufig nicht wissen, was sie wollen. Ich zitiere da an der Stelle einfach fort. Hätte ich die Leute gefragt, was sie wollen, dann hätten sie mir gesagt, ein schnelleres Pferd. So, die Leute wissen manchmal einfach nicht, was sie wollen. Und manchmal denkt man, dass man weiß, was man will. Aber wenn man es dann erstmal hat, dann will man es doch nicht. So, und das ist erstmal das, wo das Problem mit der KI anfängt. Wie definieren wir überhaupt ganz genau, was wir wollen? In der Ökonomie benutzen wir dafür Utility Functions, also Nützlichkeitsfunktionen, die eigentlich angeben, hey, okay, gut, ich generiere diesen Nutzen aus dieser Art von Aktion. Und jetzt, ne, wird es schon relativ schwer, was muss man alles abwägen gegeneinander, damit du zu so einer Utility Function kommst, die anwendbar ist für eine KI. Wir haben das als Versuch mit so zum Beispiel den ursprünglichen drei Gesetzen der Robotik von Asimov. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist aus der Science-Fiction-Literatur.
Also, okay.
Es sind am Ende drei Gesetze, die sagen, Und es fängt an mit, ein Roboter darf nichts tun, was einen Menschen verletzt. Und dann gibt es noch zwei weitere Gesetze. Aber jetzt, ne, ich bleib mal bei dem ersten Punkt. Ist schon problematisch. Gefühlt alle Aktionen, die du tun kannst, haben das Risiko, dass ein Mensch irgendwie verletzt wird. Das ist ja erstmal ein guter Gedanke, ne? Ich will nicht, dass die Maschine dem Menschen wehtut. Aber es gibt ja Situationen, wo du zum Beispiel einen Verbrecher stoppen willst. Wo ein Mensch einem anderen Menschen Leid zutut und zum Beispiel größeres Leid dadurch entsteht, wenn du nicht kurz eingreifst. Es gibt Situationen, wo du immer einem Risiko ausgesetzt bist, wie wenn du über die Straße gehst.
Ne, so, ja, das sind ja diese philosophischen Fragen, ja, wie zum Beispiel, ja, okay, na gut, ist das Leben von 4 weiteren Personen mehr wertvoll als jetzt das Leben von einer Person, die jetzt, sag ich mal, etwas älter ist?
Ja, das ist sozusagen das Problem dabei, Ziele und Werte zu definieren. Es ist ja auch die Frage, wenn wir eine KI bauen, wessen Werte gehen da jetzt rein? Gehen da die Werte von allen 7-8 Milliarden Menschen, die wir auf der Erde haben, mit rein? Geht da die Werte von uns Deutschen mit rein, weil wir deutsche KI bauen, gehen da die Werte von den Software-Developern rein, so, was für Werte gehen da rein? Kommen da die Menschenrechte mit rein oder kommen da die Marktmechanismen mit rein? Was sind sozusagen die Werte, die wir da reintun?
Genau, weil es gibt ja auch Beispiele dort, wo jetzt zum Beispiel AI halt, ja, außer Kontrolle geraten ist, vor allem im Hinblick auf Rassismus.
Ja.
Und dass dann halt, sag ich mal, Differenzen gemacht worden sind von einer Person jetzt, die zum Beispiel, ja, in der Justiz wurde das mal, glaube ich, irgendwo, ich weiß nicht mal, wo das genau angewendet worden ist, aber in der Justiz wurde das mal angewendet, dass man halt, sag ich mal, die KI entscheiden lässt, wie man halt den Straffälligen behandelt, ob man jetzt, und ja, die KI dann hat dann Unterschiede gemacht zur Hautfarbe, zur ethnischen Herkunft, und das sind ja auch schon Bedenken, die, sag ich mal, in der Situation halt, ja, wo sind die Werte, welche Werte werden da jetzt eingeflossen und wie wird das gehandhabt?
Das ist auch ein wirklich guter Punkt. Also, es gibt halt diese statistischen Korrelationen und besonders die Biases, die wir Menschen halt in unseren Datensets haben, das hast du zum Beispiel in Banken. Du und ich, wir wollen Kredit aufnehmen,
ja,
für ein Haus. Die Empfehlungssysteme von den Banken laufen heutzutage auch praktisch über KI durch und durch. Und in Amerika ist das zum Beispiel so der Fall. Es gibt einfach bestimmte Zip-Codes, also Postleitzahlen.
Ja, definitiv.
Wo, wenn du dich dann, du bewirbst dich für einen Loan und es ist wirklich so, du wirst automatisch abgelehnt. Du könntest mit demselben Profil, bewirbst du dich aus einer anderen Postleitzahl. Und es liegt halt einfach daran, dass statistisch gesehen Leute aus diesen Postleitzahlen einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass die defaulten, also nicht bezahlen können bei einem Kredit. Und das System sozusagen, ne, eigentlich ja ganz undogmatisch erstmal diese Korrelation feststellt, was dann aber am Ende zu rassistischen, ne, Endprodukten führt, dass dann zum Beispiel schwarze Leute in Amerika keine Kredite für Häuser kriegen können. Und das ist dann auch wieder ein sich selbst bestärkender Zirkel. Ist ein bisschen auch so wie mit der Kriminalstatistik. Polizisten sehen, gewisse Sachen passieren von einer gewissen Person häufiger. Die werden dann doppelt, dreifach so häufig kontrolliert. Und deswegen landen die dann doppelt und dreifach so häufig auch wieder im Datenset. Genauso wie das halt, also das Datenset reinforced sich selber. Das sind so diese Feedback-Loops, ne, die wir eigentlich vermeiden wollen. Weil das sind diese Problematiken, wo wir auch in eine gewisse Statik kommen können. Das heißt, dass irgendwann hat diese KI oder hat das System eine Vorstellung davon, wie alles im System funktioniert und ist selber stark genug, hat genug Optimierungskraft, dass es diesen Zustand dauerhaft erhalten kann. Und das wollen wir eigentlich nicht, ne? Wir wollen ja ein bisschen Dynamik, ein bisschen Abwechslung und auch ein bisschen Veränderungen zulassen. Und diese Systeme sorgen halt häufig dann dafür, dass sie sich selbst einfach wieder befeuern.
Ja, weil ich habe ja auch in den USA gelebt und man merkt stark, je nachdem, wo du halt lebst, gibt es dann halt auch, sag ich mal, Differenzen, was die ethnischen Zugehörigkeiten angeht. Also hier zum Beispiel, dass man halt, wenn man in einem Stadtgebiet wohnt, dass dort halt überwiegend mehr, eine höhere Asian Community hast, als jetzt in anderen Stadtteilen. Und ja, das kann halt auch, sag ich mal, zu sozialen Problemen führen, wenn jetzt zum Beispiel die KI sagt, ja, okay, na gut, der Typ kommt oder irgendeine Person, die kommt jetzt aus dem Bereich, ja, dass wir dann halt den irgendwie ein bisschen anders behandeln und da vielleicht unfaire Entscheidungen halt zutreffen. Und das wäre dann halt, sag ich mal, wiederum das sind halt moralische und ethische Bedenken, die hier auf jeden Fall zum Ausdruck gebracht werden.
Ja. Man hat es ja auch mit Empfehlungssystemen, ne? Dann komme ich ein bisschen vielleicht auch auf Chatmodelle zurück und warum auch vielleicht synthetische Datengenerierung an der Stelle nicht so gut funktioniert. Wir haben Empfehlungssysteme, zum Beispiel für Positionen für Vorstände. Und dann stellen wir fest, dass ein Großteil der Vorstände in Deutschland
männerlastig.
Was wird das Empfehlungssystem machen, was auf allen CEOs von Deutschland trainiert ist?
Natürlich.
Es wird fast nur Männer vorschlagen, ne? Und das ist halt schon wieder so eine Situation, wo das Datenset beinhaltet einen Bias, den wir als Menschen offensichtlich, ne, bei der Auswahl unserer CEOs über Jahrhunderte hinweg hatten. Und die KI, die da halt darauf trainiert ist, wird denselben Bias einfach so weiter fortführen. Und dann denken wir uns zum Beispiel, so eine Idee dafür wäre, wir machen jetzt synthetische Datengenerierung. Das Problem dabei ist auch wieder, ne, wodurch werden diese synthetischen Daten generiert? Auch mit alten Daten. Ne? Das heißt, man versucht einfach, die Daten zu extrapolieren und in gewissen Variablen zu verändern. Das Problem dabei ist dann aber auch wieder, dass sich alles dann halt auch von den synthetischen Daten anfängt zu wiederholen. Ne? Das ist momentan so ein bisschen ein Bottleneck in der Forschung auch, wie man besser synthetische Datensets generieren kann, weil diese synthetischen Datensets enthalten teilweise dieselben Biases und dieselben Fehler, die wir als Menschen sozusagen schon gemacht hätten. Und die Frage wäre hier eigentlich, wollen wir nicht, dass unsere synthetischen Datensets dann sozusagen mehr diesen abstrakten, vielleicht auch platonischen Werten entsprechen, die wir so in unserem Kopf haben? Da gibt es ein gutes Experiment auch, zu was man mit künstlicher Intelligenz durchgeführt hat. Es gibt Aktionen, da kannst du nicht schwierig definieren, genau wie man die macht. Ne? Wenn ich dir jetzt sagen müsste, beschreib mir mal exakt, wie man einen Backflip macht. Du wüsstest, wenn jemand einen Backflip macht, das ist ein Backflip, aber du könntest mir sehr, sehr wahrscheinlich schlecht beschreiben, Schritt für Schritt, wie man einen Backflip macht. Was hat man gemacht? Das ist so ein bisschen auch so ein Ding, wo man unsupervised learning macht. Man hat ein KI-Modell genommen und das gibt dir eine Binary Choice, also 1 oder 2. Also es gibt nur zwei Bilder, 0 oder 1 kann man auch praktisch sagen. Und du wählst einfach aus, was sieht mehr aus wie ein Backflip. Und nach einer Stunde schafft es das System nur durch Ja- oder Nein-Fragen aus deinem Kopf praktisch zu extrahieren, was denn deine Vorstellung von einem Backflip ist. Und was lustig ist, wenn du das mit tausenden Leuten machst, kriegst du bei allen einen Backflip raus, aber alle Backflips sind ein bisschen anders. Die sind ein bisschen anders. Das setzt ja auch schon, also es zeigt ja auch schon wieder so ein bisschen, so diese Vorstellung, die wir auch von solchen simplen Konzepten haben wie einem Tisch oder einem Backflip an der Stelle, können sich in unseren Köpfen schon stark unterscheiden. Und dann ist auch so wieder die Frage, was geben wir in die Maschine mit rein? So auch ein bisschen, vielleicht auch eine erzieherische Frage an der Stelle, mit einem leichten pädagogischen Ansatz. Was bringt man dem System bei, was dann ja auch intelligent, ein intelligenter Akteur werden soll? Und das ist so ein bisschen die nächste Krux bei dem ganzen Ding. Der Optimierer, ne, das KI-System als solches, so wie wir Menschen ja auch ein evolutionärer Optimierer sind. Ne,
definitiv.
Wir sind ja eigentlich dazu ausgelegt als Menschen, ne, jetzt ganz dämlich gesagt, uns zu reproduzieren und zu existieren und zu überleben.
Ja.
Und Evolution hat herausgefunden so ein bisschen, es ist extrem nützlich, Intelligenz zu haben. Intelligenz ist ein bisschen wie die ultimative Waffe. Längere Klauen hätten uns nichts gebracht, 15% Muskelmasse oder 10% Größe Körper, gar nichts. Aber dieser 10% Intelligenzschub, der hat's gemacht. Im Endeffekt sind wir von unserer Biologie genau gleich mit denselben Jägern und Sammlern, die du vor 10.000 Jahren hattest. Aber dieselbe Gehirnarchitektur bringt heute Menschen bis auf den Mars oder auf den Mond, je nachdem, wo du hin willst. und das ist auch so ein bisschen, wir sind ein Optimierer, der auf evolutionäre Fitness ausgelegt ist. Wir sollen uns gegen andere Menschen, andere Tiere, gegen die Natur durchsetzen. Und Intelligenz ist so ein bisschen der Cheatcode. Intelligenz hat uns erlaubt, alles davon zu hacken. Wir hacken unsere eigene Biologie, wir hacken unsere eigene DNA, wir hacken unsere eigenen Belohnungsmechanismen, die wir im Kopf haben. Und so ein bisschen, das ist halt, das nennt man einen Mesa-Optimizer. Ne? Der Unterschied zu Meta, ne? Ebene darüber, Mesa-Optimizer in der Ebene darunter, ist ein System, was nochmal ein Optimierer für sich selber sozusagen wird. Und dass wir halt bei den KI-Systemen häufig auch, ne, ähnlich wie beim Menschen, feststellen, dass es für was ganz anderes am Optimieren ist, was wie ein Proxy funktioniert. Also zum Beispiel wie bei den Kreditkarten oder bei der Kreditvergabe ist ein guter Proxy, um festzustellen, ob ich jemandem einen Kredit geben kann. Wo kommt der eigentlich her? Oder wie sieht der vielleicht aus? Aber das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen. Wenn wir einen Kredit vergeben wollen, ist eigentlich das, was uns wirklich interessiert, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei dieser expliziten Person, dass sie den Kredit nicht zurückzahlt. Aber es ist viel leichter für das KI-System, ne? Es ist viel, viel leichter, einfach zu sagen, ja, okay, gut, ich nehme jetzt hier diese Variable, Variable X, und die hat einfach eine Korrelation zu meinem Endergebnis, die sehr, sehr hoch ist eigentlich, also es korreliert zu 60-70%, was auch immer, und dann benutzen wir das einfach als Proxy. Und das ist halt auch so ein bisschen, was wir bei den Systemen feststellen, ne? Das merkt man daran, wie man ChatGPT zum Beispiel promptet. Wenn du mit dem Prompt startest, ist es eine gute Idee, vegan zu werden, ne? Ganz neutral. Oder denkst du, ist es ungesund, vegan zu werden? Oder denkst du, ist es oder Vorteile davon, vegan zu sein?
Da sprichst du was Interessantes an. Also ich habe vor kurzem noch an so einem KI-Seminar teilgenommen.
Ja.
Und ja, dort wurde sowas tatsächlich erläutert. Also was das überhaupt für einen Impact hat, wenn man halt, sag ich mal, verschiedene Prompts halt durchgeht. Man muss das immer, das Wichtige, was uns auf jeden Fall im Seminar vorgelegt worden ist, dass man halt das öfters versucht, um sich halt der KI anzupassen und, sag ich mal, dass die KI sich nicht an uns anpasst. Das ist halt die Sache. Das ist ja auch wieder so was wie, die Maschine übernimmt uns Menschen. Aber nein, wir sollen die Maschine irgendwie trotzdem unter Kontrolle halten. Wann verliert man denn die Kontrolle? Das ist halt die Sache.
Das ist auch noch ein guter Punkt im Fehlersysteme. Das war so ein bisschen das Problem, was die bei PayPal hatten, als die versucht haben, Fraud zu erkennen. Ne? Also wenn Leute versucht haben, Geld abzuheben, was sie nicht abheben konnten, oder Geld zu senden, ne, wenn Leute shady Transaktionen einfach durchgeführt haben. Wir haben festgestellt, ein rein menschliches System, wie man anfängt, kommt da nicht hinterher. Du hast irgendwann zu viele Transaktionen. Ein rein maschinelles System funktioniert an der Stelle auch relativ schwierig, weil du hast einfach gewisse Situationen, gewisse Regeln und dann blockst du zu viele Transaktionen. Ne? Das willst du ja auch nicht, weil du willst ja, dass die Kunden eine gute Nutzererfahrung haben. Und das, worauf die sich dann irgendwann geeinigt haben, ist so, wir trainieren das Modell auf den ganzen Transaktionen, die ein Mensch schon geflaggt hat. Das heißt, man baut sich praktisch wieder eine eigene kleine KI und die empfiehlt einem Menschen, markiert dem sozusagen, das ist eine Transaktion, die ist gefährlich, das ist eine Transaktion, die ist gefährlich. Und was stellen wir jetzt fest? Der Mensch gewöhnt sich daran, dass die Maschine ja immer besser wird und mit einer 99%igen Quote sagt er ja immer, wenn es eine fehlerhafte Transaktion ist, sagt er, shady Transaktion, 99% der Fälle ist es wirklich shady. Und was macht der Mensch irgendwann? Der sieht, die Maschine hat das empfohlen, klicke ich einfach drauf. Der Mensch macht es sich auch einfacher. Und das ist dann wieder der Punkt, wo diese Empfehlersysteme eigentlich auch zu einem Acting-System werden. Weil da ist kein großer Unterschied dazwischen, ob ich ein System habe, was an für sich alleine eigenständig handelt, oder ob ich noch einen Menschen in the Loop habe, der aber einfach immer nur okay drückt. Wer liest denn heutzutage Datenschutzerklärungen? Wer liest denn AGBs? Das sind ja die wenigsten Leute wirklich, sondern wir sind es gewohnt.
Juristen.
Glaub mir, ich kenne genug fertige Juristen. Ich habe gesehen, wie die über die Datenschutzerklärung drüber gehen. Die klicken genauso auf Speichern und Akzeptieren. Und woher kommt das? Wir konditionieren uns darauf, wird schon okay sein, wird schon richtig sein. Wir verlassen uns auf die Maschine und das ist dann, wenn die Maschine halt so eine gewisse Kontrolle über uns erlangt. Das ist so ein bisschen wie, hey, mein Feed auf Social Media ist zu meiner Single Source of Truth geworden. Das ist, wie ich mich informiere, ausschließlich, wie ich mich informiere.
Ja, das ist so.
Und dann wird unsere Lebensrealität ein bisschen von der Maschine selbst gesteuert. Ich weiß nicht, ob du wunderbare Dokumentation, die ich empfehlen kann, gibt es auf Netflix, The Social Dilemma. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ja, sowas ähnliches tatsächlich. Also ich glaube, ich habe mir das schon mal angeschaut, aber es gibt ja auch Dokumentarfilme dort, wo das halt immer beleuchtet wird. Vor allem wie Jugendliche, sag ich mal, anfällig sind für sowas, weil durch diese ganzen Algorithmen, also bestes Beispiel wirklich TikTok. Anders kann man es nicht beschreiben. Also wirklich, sobald du irgendwie auf einer Sparte bist, also sag ich mal ein Themengebiet, was dich wirklich interessiert, dann kriegst du es nur rein, auch von dem gleichen Influencer oder von den gleichen Richtungen. Und du bist dann halt so abgegrenzt, weil du dann halt nicht die breite Masse siehst, sondern immer nur eine Einfahrt.
Ich mag die Metapher, die im Social Dilemma benutzen. Die sprechen im Endeffekt davon, dass sozusagen man baut sich, also die KI baut sich sozusagen wie eine Voodoo-Puppe von dir, so ein Abbild von dir, von all deinen Interaktionen. Und am Ende, wenn die wirklich fertig gebaut ist, dann ist sie praktisch identisch zu dir oder sehr ähnlich. Und dann kann man anfangen, an der Voodoo-Puppe rumzudrücken und das verändert dich dann halt auch als Menschen. Das ist so, ich weiß nicht, ob du das schon mal in deinem eigenen Umfeld bemerkt hast, aber jeder hat, glaube ich, irgendwo diesen einen Freund oder Freundin, die fällt in einen Rabbit-Hole rein und 4 Jahre später ist das ein anderer Mensch.
Definitiv.
Und das wird durch Social Media sehr stark befeuert, weil Social Media hat tatsächlich herausgefunden, dass es sehr nützlich ist, um Engagement zu optimieren, wenn ich den Konsumenten uniform mache. Also ich schneide die Leute zusammen. Das findest du ganz, ganz häufig in zum Beispiel rechten Bubbles wieder. Die Leute werden aus verschiedenen Gründen reingezogen. Sei es jetzt, ich komme aus der Anti-Vax-Richtung, also ich will keine Impfungen machen, Anti-Impfgegner. Oder ich komme aus der Medien-ist-alles-Propaganda-Richtung, ich komme aus der Anti-Migrations-Richtung. Am Ende werden diese ganzen Leute durch den Algorithmus zugeschnitten, dass die fast alle das Gleiche denken. Und warum macht der Algorithmus das? Warum macht Facebook das? Facebook hat einfach festgestellt, ne, und das ist ja nicht mal Facebook, da sitzt kein Engineer bei Facebook, der sagt, okay, gut, wir schneiden jetzt alle Leute zusammen. Die KI stellt einfach fest, das ist extrem nützlich, um Engagement zu optimieren, um das nach oben zu pushen, wenn die sich alle gleich verhalten. unterhalten. Wenn die sich alle über die gleichen Themen aufregen, dann kann ich den allen den gleichen Content füttern. Und so entstehen diese Blasen. Diese Blasen sind ja schon groß und haben auch Überschneidungsfelder, aber man wird immer versucht, in die nächstgrößere Blase reingezogen zu werden, wo man einfacher behandelt werden kann. Und das gibt es auch von links, das gibt es von rechts.
Das gibt es von allen Strömungen.
Das gibt es auch von religiösen Strömungen, alles Mögliche. Und Social Media an der Stelle ist dann halt einfach wieder nur ein Tool, ne? Ist ein Werkzeug. Aber so ein Tool und ein Werkzeug, wo ich sage, wir haben uns keine Gedanken über die Verantwortung gemacht, die damit zustande kommen. So als der Fotoapparat gekommen ist, davor musstest du dir keine Gedanken machen, dass jemand Bilder von dir hat, die du nie wieder löschen kannst oder unangenehme Bilder macht. Das ging vorher nicht. Aber mit dem Smartphone hat jeder eine Kamera und du musst dir auf einmal Gedanken über Privatsphäre, über ne, das Recht am Bildnis von dir selber machen. Jetzt gucken wir uns zum Beispiel Applikationen an wie 11 Labs. Damit kann man Stimmen kopieren. Ne? Es gibt genügend Podcast-Material von dir online. Ich könnte hingehen mit nur 10 Minuten davon und ich könnte eine 99,9% identische Kopie davon von dir erstellen. Wenn ich deine Mutter damit anrufen würde, die würde denken, du bist es. Die würde denken, du bist es. Und das ist so ein Potenzial. Wir haben gar nicht festgelegt, ne, wie weit gehört mir meine Stimme? Das gleiche auch mit zum Beispiel Brainwaves, also Gedankenwellen. Wenn du einen MRT machst, ne? Ja. Also du wirst in diese Röhre reingeschoben, dann kann man sich angucken, welche Gehirnareale sind von dir aktiver. Und es ist tatsächlich so, du hast kein Recht bis jetzt an deinen Gehirnwellen. Und es ist tatsächlich mit KI möglich mittlerweile, dass du Bilder und Wörter aus den MRT-Bildern ableiten kannst. Also eine primitivste Form von Gedankenlesen ist möglich. Ich bin ja ein riesen Technik-Fan, aber ich sage, wir sollten uns Gedanken über die Verantwortung darüber machen. Was birgt das alles mit sich, wenn wir alles mit Technik vollhauen? Und besonders wenn, und das ist jetzt eine ganz simple Statistik, es wird 100 bis 1000 Mal mehr in Capabilities investiert als in Sicherheit. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir wirklich denke, wir bauen eine riesige Infrastruktur auf, wie so ein riesiges Schienennetz, aber wir machen es irgendwann bösen Akteuren möglich, blitzschnell sich selber zu transportieren, Ressourcen zu extrahieren und besonders halt ne, Attacken durchzuführen, die vorher gar nicht möglich waren. Früher konnte niemand deinen Kühlschrank hacken. Das ging nicht. Dein Kühlschrank war einfach ein technisches Gerät. Und jetzt gibt's mittlerweile Kühlschränke, die machen für dich deine Essensbestellung, wenn dein Kühlschrank leer geht. Ja. Und auf einmal hackt jemand deinen Kühlschrank und du hast 10.000 Pizzen vor deiner Tür stehen. Einfach weil dein Kühlschrank gehackt wurde. Und das ist auch wieder so eine Frage. Klar, es ist smart, es ist nice, aber da müssen wir in Safety investieren.
Sprichst du auf jeden Fall einen guten Punkt an, den ich auf jeden Fall für eine Frage mitgenommen habe, und zwar, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass die KI ethisch und verantwortungsvoll eingesetzt werden kann? Oh. Es gibt ja viele Regularien, sag ich mal, auch vor allem jetzt über die EU, die man halt sieht, dass jetzt neue Richtlinien gefasst worden sind, dass halt, sag ich mal, Systemanwender und sowas sich daran halten sollen, und es gibt auch, glaube ich, so ein Codex, gefühlt jede Company hat ihren eigenen Codex und ihre eigenen Werte, also das beste Beispiel ist, glaube ich, Apple und Meta. Und ja, wie können wir da eigentlich sicherstellen, dass sie jetzt keinen Unfug bauen?
Also ich glaube, fangen wir mal vielleicht erstmal so an. Also Mediziner geben ja den hippokratischen Eid zum Beispiel ab. Das soll ja dafür sorgen, dass Mediziner zum Beispiel sich ethisch verhandeln, wir greifen nicht ein und wir wollen keinen Schaden anrichten zusätzlichen. Das hält ja Mediziner prinzipiell nicht davon ab, dass es immer noch irgendwelche Ärzte gibt, die Sachen machen, die man nicht tun sollte.
Ja.
Das gleiche auch wie mit einem Motto, Firmenmotto von zum Beispiel Google. Ich glaube, früher irgendwie Don't be evil, heute irgendwie be good. Und dann wird Google von den Mitarbeitern verklagt, weil Google das nicht macht. So, ich glaube, erstmal solche selbst auferlegten Regularien, das wird nicht funktionieren. Ich sage auch wirklich, du sprichst, glaube ich, vielleicht auch die Jahrhundertfrage an. Wie können wir das ethisch und konstruktiv für uns als Menschheit gestalten? Ich blicke auf den AI-Act von der EU und bin ein bisschen stutzig. Auf der einen Seite führt die Politik eine riesen Diskussion darüber, dass sich Europa wieder beschneidet. Ne? Wir werden, jetzt können wir keine Capabilities bauen, jetzt gibt es wieder keine europäischen Technikkonzerne, keine europäischen Gigafirmen, die sowas machen. Ne? Ich sage, wir sollten uns vielleicht erstmal angucken, was lassen wir denn alles von äußerer Technologie zu? Weil Europa ist der größte Datenmarkt für Amerika, also abgesehen von Amerika selbst. Wir geben für OpenAI, für Apple, für Microsoft, für alle anderen.
Oder ASML, also generell auch diese europäischen Seiten. Es muss nicht immer amerikanische Companies sein. Zum Beispiel ASM ist ein großer Führer von sowas. Oder aber auch SAP, auch einer der größten Führer.
Wir geben den Leuten sehr, sehr viele Daten. Also wir lassen einfach erstmal alles auf unser Markt kommen. Wir lassen viel mit uns machen als Bevölkerung. Und danach gucken wir erstmal, wie können wir es wieder regulieren? Ne? Wie kommen wir dahinter? Was können wir machen, um sozusagen Safety sicherzustellen? Und ich bin ehrlich, ich glaube, ein Safety-Approach, also um Sicherheit da drin zu kriegen, muss vielschichtig sein. Also solange jetzt niemand diese künstliche Intelligenzarchitektur herausfindet, die immer das macht, was wir als Menschen zufällig wollen, nicht auf einmal anfängt, sich selbst zu verbessern, naja, das sind auch noch Thematiken, die wir gerne, wenn du Lust hast, gleich reinsteigen können, oder anfangen, andere Ziele zu erreichen oder sich neue Ziele zu setzen, ne, wenn, vielleicht kriegt jemand es hin, diese Architektur zu finden. Dann laufen wir aber immer noch in ein anderes Problem rein. Wir haben nämlich bei künstlicher Intelligenz ein Problem, ne, dieses Alignment-Problem. Das haben wir aber auch bei Menschen. Also wir können grundsätzlich sagen, jeder menschliche Akteur hat zu einem anderen menschlichen Akteur auch ein Alignment-Problem. Ne? Also das chinesische Staatsoberhaupt und das amerikanische Staatsoberhaupt, nur weil die beide Menschen sind, wollen nicht das Gleiche unbedingt.
Definitiv.
Die haben ein paar gleiche Ziele. Ne? Ich glaube mal, beide wollen leben, beide wollen wahrscheinlich das Beste für ihre Bevölkerung. Mhm. Ne? Aber wie die diese Ziele erreichen und wie die vorgehen, das unterscheidet sich ja schon. Und das heißt, da fängt ja auch schon so eine gewisse Problematik an. Nehmen wir mal an, wir hätten perfekt alignte KI-Systeme. Ja, was machen wir, wenn ein böser Mensch ein perfekt aligntes KI-System hat? Also ich bin ein böser Mensch, ich will ein Virus erstellen an der Stelle. Ne, meine KI sagt mir jetzt, wie ich das mache. Auf einmal habe ich ein Virus, was doppelt, dreimal, viermal so effizient ist, sich zu verbreiten wie Covid, eine Tödlichkeit hat irgendwie von Malaria und, keine Ahnung, über die Luft übertragen wird. Ne? Was machen wir dann als Gesellschaft? Weil wir können dann gegen einen so bösen Akteur, ne, da gibt es eine Verzögerung an Reaktionszeit, wie schnell kannst du eine Impfung dafür herstellen? Also selbst wenn wir es hinkriegen, dass die KI genau das macht, was wir wollen, wie kriegen wir es hin, dass böse Menschen auch nicht damit böse Sachen machen können? Und das ist so die nächste Ebene. Also ich glaube, ein grundsätzliches Ding, und da sind wir sozusagen vielleicht noch im genau richtigen Zeitfenster, Compute Power ist nicht für alle Leute gleichmäßig zugänglich. Also wenn du und ich jetzt Compute Power holen wollen, dann können wir uns bei AWS, also Amazon Web Services, für 1000 Euro gerne einen Server mieten. Das bringt uns aber nichts. Um so ein neues Modell wie GPT-5 zu trainieren, brauchen wir 1 Milliarde Euro, die wir in Training reinstecken müssen, nicht Deployment.
Das ist ja auch dieses Entwicklungskosten,
Development-Kosten. Die Entwicklungskosten und so die Eintrittsbarrieren in diesen KI-Markt sind, um, glaube ich, ehrlich zu sein, momentan das, was uns am sichersten macht. Weil nicht jeder kann KI-Modelle trainieren, nicht jeder kann die Modelle verkleinern. Ne? Wir sehen bei solchen Modellen wie zum Beispiel Orca, das kam ein paar Monate, nachdem wir GPT-4 den Hype drumherum hatten, kam das raus. Das war 1000-mal kleiner gefühlt und hatte aber ähnlichen Output. Das heißt, es ist aber auch dazu, also wir sind auch dazu in der Lage, die Modelle einfach kleiner zu machen, was auch schon wieder gefährlich ist, weil das gibt dann halt jedem Menschen lokal irgendwie die Möglichkeit, erklärt zu bekommen, wie baue ich Sprengstoff. Also so technisch gesehen kannst du oder ich, wir können in den Baumarkt gehen und wir könnten uns die Mittel holen, um Sprengstoff zu machen. Machen wir natürlich nicht, wir sind anständige Bürger beide, haben auch keinen Grund dafür. Aber sagen wir mal, wir sind jemand Böses, Radikales, ne? Wie zum Beispiel eine Terrororganisation oder sowas. Die sind alle jetzt dazu in der Lage, de facto mit einem unrestricted Chat-Modell eine Erklärung zu bekommen, wie man eine Atombombe baut. Klar, die kommen nicht an das Uran ran, die kommen nicht an die Sprengköpfe ran, alles mögliche, aber theoretisch, die wissen, wie man das baut. Und das Gleiche gilt halt auch für Viren. Du kommst nicht drum herum, dass wenn du das System darauf trainierst, ne, auf allem, was im Internet zur Verfügung ist, dass das System sich auch Chemie und Biologie beibringt und dass mit den Skills in Chemie und Biologie du nicht halt auch halt ein Virus machen kannst. Du kannst damit zwar versuchen, Krebs zu behandeln, aber dieselbe Capability, ne, Fähigkeit, die dir ermöglicht,
kannst Krebs, du auch nutzen, um Krebs zu erzeugen. Ja, das ist halt das Ding.
Und dann, das ist das Ganze, was es sehr gefährlich macht. Also, wenn ich jetzt mal ein paar konkrete Sachen sagen sollte, wie kriegen wir ein bisschen mehr Safety rein. Ich glaube, Safety-Punkt Nummer 1, wir sollten uns raushalten und weniger Daten nach Übersee geben. Was meine ich damit? Die ganzen Interaktionsdaten, die bei ChatGPT zum Beispiel entstehen, die bei Claude von Anthropic entstehen. Diese ganzen Daten fließen sozusagen wieder nach Amerika und können von den Amerikanern benutzt werden. Das neueste ChatGPT-Modell kann sich Sachen über dich merken. Das merkt sich Sachen aus einzelnen Chats, speichert die ab für weitere Chats, weil das macht das System natürlich effizienter. Na, wenn du immer wieder das Gleiche eingibst und der denkst, okay, gut, dann speichert der das jetzt mittlerweile einfach ab und speichert das in seinen Erinnerungen.
Ja.
Ja, jetzt gerade können wir noch in die Erinnerungen reingucken, jetzt gerade sehen wir noch, was das alles über uns gespeichert hat. OpenAI hat ein riesiges Incentive daran, einfach immer mehr Daten über uns zu speichern, damit das KI-System uns halt immer mehr maßgeschneiderte, auf uns zugeschnittene Empfehlungen geben kann. Und ein Ansatzpunkt wäre erstmal, dadurch behindern wir vielleicht auch die Entwicklung und verlangsamen die auch, aber ne, das gibt uns mehr Zeit, Safety zu machen, mehr Sicherheitsforschung zu betreiben. Wir sollten die Daten und auch die Daten über unsere Nutzer in Deutschland behalten. Ja. Ich glaube auch, was wir da auch uns angucken müssen, ist so ein bisschen, was gibt es denn für Institutionen, wo wir überhaupt ansetzen können? Ich glaube, KI-Regulierung muss auf einer übernationalen Ebene stattfinden. Also es kann nicht nur auch, es muss auf einer globalen Ebene am Ende des Tages stattfinden, weil es bringt uns nichts, wenn wir sagen, wir regulieren KI zu Tode, überall außer in China zum Beispiel. China forscht und forscht und forscht und dann kriegen die wirklich eine KI hin, die ist intelligenter als ein Mensch. Also Artificial General Intelligence, eine Intelligenz, die besser ist als der Mensch in fast jeder Tätigkeit. Und von da aus schneller zu skalieren, ne, das wird dann brutal. Und dann ist halt auch wieder die Frage, haben die diese KI unter Kontrolle? Ich glaube, wir müssen auf der Basis ansetzen, dass wir den Leuten das Wissen mitgeben. Also was passiert mit euren Daten? Was passiert mit euch? Was für Vorteile habt ihr? Durch welche Systeme? Macht euch darüber bewusst, dass wenn ihr so ein System benutzt, dieses System natürlich auch über euch etwas lernt. Das gebe ich den Leuten, besonders auch jungen Leuten, immer wieder mit, wenn die Social Media nutzen. Seid euch bewusst darüber, dass jemand gerade eine Kopie von euch anfertigt und diese Kopie wird irgendwann so gut sein, dass wenn man die Kopie verändert, ihr mitverändert werdet. Ich glaube, in 10 Jahren hat jeder von uns eine personalisierte KI. Was meine ich damit? Ich meine damit im Endeffekt, dass es so ähnlich wie jeder, also nicht jeder, viele Leute heutzutage ChatGPT, Claude oder sonst was benutzen, dass du auf deinem Handy, wenn es bis dahin dann halt noch Handys gibt, ne, dann muss man sich auch nochmal die Frage stellen, was werden wir als Operating System benutzen? Ne, das Handy hat uns ja praktisch zum Cyborg gemacht. Leute wachen mit dem Handy auf, schlafen mit dem Handy. Das Handy ist überall, wo die sind.
Immer. Oder mit den Smartwatches. Ja. Du schläfst sogar mit deinem Smartwatch und der trackt dann, sag ich mal, deinen Schlafverhalten. Puls,
alles Mögliche. Die Menge an Daten, die wir abgeben. Ich glaube, es wird weitergehen. Es wird dahin gehen, dass wir eine eigene KI haben und diese KI wird teilweise besser wissen, was du willst und wie du denkst, als du es selber weißt. Weil diese KI sozusagen über 4-5 Jahre, die war immer an deiner Seite und jetzt weiß sie es halt einfach besser. Es ist so ein bisschen wie diese, was macht Google eigentlich Geld? Google macht Geld durch Ads. Und wie können die bessere Ads schalten?
Personalisierte Werbung.
Die wissen, wie du tickst und deswegen können die dir die Sachen empfehlen, die du auch eher kaufst. Und ich glaube, Apple hat ein neues Patent angemeldet für die neuesten AirPods. Keine Ahnung, ob die so rauskommen werden. Die können Gehirnwellen lesen. Also die sollen Gehirnwellen lesen können. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, man fängt damit auch jetzt in den nächsten paar Jahren an. Ne, wir gucken uns an, was für Leute haben, was für Gehirnwellen haben die Leute, wenn die in Kaufstimmung sind oder sonst was. Ne, weil Advertisement zieht immer als erstes rein, weil Advertisement generiert Geld. Dann geht das in Forschung rein. Dass wir vielleicht in 10, 20 Jahren sind wir an einem Punkt, wo wir vielleicht auch das Gehirn auslesen können, aber richtig gut auslesen können. Ich sag, in 10 Jahren wird autonomes Fahren nicht omnipräsent sein. Wir werden immer noch manuelles Fahren haben. Ich glaube, das könnte 30 Jahre brauchen, bis wir nur noch autonomes Fahren haben. Aber ich glaube, in 10 Jahren wird autonomes Fahren, ach so, du hast dir ein neues Auto geholt, da war autonomes Fahren mit dabei. Ach so, okay, cool. Das nicht nur, dass so eine Nischenfunktion ist, die vielleicht der eine Mercedes hat, bei dem du das machen kannst, oder der eine BMW.
Sondern für die breite Masse.
Sondern ja, dass die breite Masse sozusagen im besten Fall nur noch ab und zu ans Lenkrad drücken muss. Vielleicht haben wir in 20 Jahren sogar schon, dass wir gar nichts mehr machen müssen und dass man den Sitz umdrehen kann oder sowas, wie so Sci-Fi-Sachen, aber das lassen wir mal noch außen vor. Wir können auch noch in 20 Jahren autonome, 20 Jahre später alles haben, also autonomes Fahren, Level 4, was auch immer. Wir können ein bisschen warten, wenn es dann sicher ist, weil die Nachteile, die wir haben, wenn wir nicht warten und es schief geht, werden katastrophal sein, aber im Umkehrschluss, wenn wir es hinkriegen, ne, dann landen wir vielleicht in einer Zukunft, die utopischer nicht sein könnte, wo wir eine KI haben, die uns bei allem hilft.
Ja, das war auf jeden Fall ein sehr nettes Gespräch mit dir. Wir haben ja viele Seiten beleuchtet, sei es, was ist die KI, Risiken der KI, ethische Grundlagen für die KI und den Blick in die Zukunft. Hast du noch letzte Worte zu sagen?
Arif, ich danke dir, das ist so ein bisschen mein erstes Interview in dieser Form, was ich durchgeführt habe. War echt nice, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, ich komme vielleicht nochmal wieder oder in einer anderen Form. Ja, und dann bedanke ich mich auch bei allen Zuhörern, die uns bis hierhin gelauscht haben.
Ja, ich möchte mich auch dafür bedanken. Vielen Dank, Benjamin, für die spannenden Einblicke. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr weitere Einblicke in spannende Themen wollt, dann folgt uns auf Instagram und TikTok. Dort heißen wir Salon5_, das Unterstrich nicht vergessen. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.
Mahlzeit.